Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 117. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Hi, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Ich habe unendlich Bock auf die Folge. Es ist so ein weites Spektrum an Themen. Das wird richtig cool.
Ja, vor allen Dingen haben wir diese Folge in gewisser Weise schon letzte Woche in gewisser Weise vorhergesagt. Denn wir hatten ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt so zu Halloween ganz viele Ankündigungen kommen. Und es kamen viele Ankündigungen. Zum einen eine neue Banned and Restricted-Ankündigung, das hauptsächlich Historic anpasst und sogar Rebalance, was das heißt, später mehr. Dann haben wir auch noch eine Anpassung des Color Pies. Das wurde zum letzten Mal 2017 veröffentlicht, wie da welche Farbe was macht. Und das wurde jetzt dieses Jahr nochmal geändert. Wir schauen uns mal die Veränderung ein bisschen an. Dann haben wir noch Secret Lair Drops. Wir haben mal wieder einen Super Drop angeführt von dem Stranger Things Secret Lair Drop, der zweiten Universes Beyond Secret Lair Drop, die wir bekommen werden. Zu guter Letzt Ask Us Anything, wenn denn da noch Zeit ist. Und bevor wir einsteigen, ein kurzer Hinweis, dass wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, könnt ihr den YouTube-Kanal gerne hier abonnieren. Dasselbe auch bei MTG Blackside sehr gerne machen. Dasselbe gilt auch für Spotify, Apple Podcasts. Einfach da dem Podcast folgen oder warum ihr eure Podcatchers herholt. Was uns ebenfalls sehr, sehr hilft, ist ein Daumen nach oben bzw. eine positive Bewertung, soweit ihr denn die Möglichkeiten dazu habt. Generell auch bei Podcasts, wenn ihr irgendwie eine Kommentarfunktion habt, wir kriegen die schon, sie tauchen halt nur nicht irgendwie öffentlich auf, was ein bisschen komisch ist. Aber trotzdem, wenn ihr uns da was zukommen lassen wollt, sehr gerne. Andere Wege, uns was zukommen zu lassen, ist Twitter, Instagram, Discord. Alle Links dafür in der Videobeschreibung. Und auch bei Discord findet ihr den Link bzw. den Weg zu Ask Us Anything, wo ihr uns Fragen stellen könnt, die wir halt hier im Podcast besprechen. Zu guter Letzt haben wir auch noch Patreon, patreon.com/gamery. So kommt ihr quasi am Ende in unsere Endcard und am Ende von jedem Podcast werdet ihr auch nochmal namentlich erwähnt. Ab dem Goldunterstützerrang. Alle Patreons bekommen jedoch den Podcast ein paar Tage vorher in voller Videolänge schon zur Verfügung gestellt. Also wenn das was ist, was euch interessiert und ihr es euch leisten könnt, könntet ihr da gerne mal vorbeischauen. Aber genug der Vorrede. Wir fangen mal an mit den Historic Banned and Restricted Announcement. Ein Thema, was wir gestern, sag ich schon, beim letzten Mal sehr ausführlich auch schon besprochen haben mit Blick auf Standard. Jetzt haben wir Standard-Ankündigungen, keine Changes. Wie würdest du das bewerten? Hast du damit schon gerechnet oder hättest du gedacht, sie sollten einfach halt halber endlich Iron's Epiphany oder irgendwas bannen?
Ich finde das voll okay. Ich finde es immer noch super, weil wir haben immer noch keine Ahnung, was in Crimson Bow kommt. Und da wir immer noch keine Ahnung, was in Crimson Bow kommt, weil das kriegen wir erst nächste Woche oder übernächste Woche. Also um Halloween herum kommt ein Spookies Livestream. Und dementsprechend, warum sollten sie jetzt was bannen? Wir haben das letzte Mal schon besprochen. Sind wir beide der Meinung, muss nicht sein. Ein anderes Format ist halt seit geraumer Zeit so ein bisschen am vor sich hin siechen. Dementsprechend mussten sie halt was machen, Historic.
Genau, tatsächlich, ich kann mich nicht mal mehr dran erinnern, wann Historic das letzte Mal ein großes Thema war. Das war vor dem letzten Standard-Set sehr groß besprochen, weil es so das einzige spielbare oder einigermaßen spielbare Arena-Turnierformat war. Und gefühlt ist da einiges drunter und drüber gegangen. Eigentlich angefangen mit Strixhaven, den Mystical Archive-Karten. Und davon haben sie jetzt auch schon wieder zwei erwischt. Zum einen eine ganz andere Karte, Tibalt's Trickery, wurde in Historic komplett gebannt. Dann haben wir Memory Labs, was in Historic suspended wurde, was auch immer das bedeutet. Und Brainstorm, eine Karte, die vorher suspended war, ist jetzt gebannt. Meine Frage an dich, wie findest du denn, was für eine Rolle erfüllt eigentlich Suspension in dieser Bann-Ankündigung? Es fühlt sich ja so ein bisschen an, selten sind Karten von der Suspension wieder ins Spiel reingekommen. Also warum dann nicht einfach bannen und entbannen?
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sie benutzen das einfach so als, ja, wir wollen euch eure Wildcards noch nicht geben. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Klar, die Idee davon, mal zu schauen, wie das ist. Aber gut, dann kann ich die Karte auch einfach bannen und sie wieder entbannen. Also diese Suspended List ist ich finde sie so daneben, so überflüssig. Dann sollen sie einfach bannen und wieder entbannen. Warum nicht? Das machen sie in jedem anderen Format auch. Ich wusste jetzt nicht, dass Standard eine Suspended List hätte.
Ja, das stimmt halt auch. Und das, vor allen Dingen ist es halt so ein Online-Only-Ding, was halt wirklich ein bisschen damit zusammenhängt, dass man halt eben Karten ja nicht als Wildcards wieder zurück refunded bekommt. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es ein bisschen mit dem nächsten Punkt dieser Ankündigung zusammenhängt. Und zwar mit dem Rebalancing von 5 digitalen Only-Karten. Das heißt, wir haben auf Magic Arena im Historic-Format haben wir eine Handvoll Karten, also mehr als 5, die ja online-only sind, die spezielle Effekte haben, die entweder dauerhaft sind oder halt sonst nicht in Paper getrackt werden können. Und davon haben sie jetzt gesagt, okay, sie sind ja ohnehin schon digital, lass uns da einfach noch ein bisschen dran rumwerkeln, ein bisschen den Zahlen schrauben. Zum einen haben wir mit Davriels Withering und Dariel Soul Brokers, der Planeswalker, dessen dritte Ability wurde geändert von Target Creature zu Target Creature and Opponent Controls. Hat den Hintergrund, Davriels Withering hat eine -1/-2, glaube ich, auf sich, die quasi eine beliebige Kreatur targeten kann. Und es gibt quasi eine Endlos-Kombo, die das ja, die das Spiel zerbricht einfach. Die Westbalag-Kombo.
Gehabt, als da, wo ich in Berlin war, wo wir bei dir im Wohnzimmer waren.
Genau, genau, das hatten wir schon mal besprochen. Findet ihr auch auf YouTube oder in den Podcast-Archiven. Das Ähnliche galt auch mit Davriel Soul Brokers Third Ability. Sie hat -3/-3 gegeben, längerfristig, nicht nur bis die Kreatur stirbt, was dazu sorgt, dass wenn die Kreatur vom Friedhof wieder ins Battlefield käme, sie sofort wieder gestorben wäre. Und das wurde jetzt halt verändert zu, dass man nur die gegnerischen Opponents targeten kann. Faceless Agent wurde von einer 2/1 zu einer 2/2 abgegradet. Das ist schön. Zaken, Wanderer of Shifts, second Ability is now +1 anstatt +0. Und Subversive Acolyte now costs 1 und Black anstatt Black und ist von einer 2/2 zu einer 2/3 geworden. Und hat außerdem im Effekt noch die Toughness von Phyrexianern noch reduziert von 1. Okay, keine Ahnung. Das Ding ist mit diesen ganzen Karten, wir könnten jetzt super detailliert drauf eingehen, welche Änderung da was vorkommt. Aber keiner dieser Karten wird wirklich gespielt, mit Ausnahme von Davriels Withering. Und auch nur durch diese Broken Combo mit Westbalag, die wir schon besprochen haben, die jetzt nicht mehr möglich ist. Das heißt, also, ich weiß nicht, wie ist deine Meinung? Glaubst du jetzt, wird auf einmal Faceless Agent, wo es endlich eine 3-Mana 2/2 ist, in Historic aufsteigen, oder glaubst du, das hätte man sich auch irgendwie schenken können?
Ich finde es ganz interessant, weil diese kleinen Tweaks waren genau das, was auch in Hearthstone passiert ist. Und ich habe ja schon damals gesagt, als diese Digital-Only-Karten kommen, Hearthstone is incoming. Und wenn ich diese Buff- und Nerf-Liste durchgucke, sehe ich Hearthstone-Nerfs. So, ist jetzt eine 2/2, hat hier ein bisschen gebufft, hat hier einen Verteidigungspunkt mehr bekommen, hier kostet Mana weniger. Das ist eine ganz normale Hearthstone-Sache. Und glaube mir, Kleinigkeiten, wie eine Karte ist auf einmal statt Black, Black und farblos, macht ganz, ganz viel an der Karte aus. Ob es an diesen Karten jetzt was ausmacht, bin ich mir nicht sicher. Grundsätzlich aber ist es so, dass Wizards da bestimmt angefangen hat, sehr, sehr vorsichtig die Dinger zu buffen, weil sie haben ja keine Erfahrung da drin. Was sollen sie denn machen? Also, woher sollen sie die Erfahrung sammeln? Aber ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen, auch wenn es nur kleine Änderungen sind, wie stark diese kleinen Veränderungen sind.
Das stimmt tatsächlich. Und tatsächlich meine halbe oder halbgare Erklärung, was Submersive Acolyte angeht, können wir mal kurz ein bisschen genauer drauf eingehen. Und zwar kann man den für 2 Mana und 2 Leben zu einem von beiden Kreaturentypen umwandeln. Einmal zu einem Human Cleric, der dann +1/+1 jetzt in der neu abgedateten Version bekommt und Lifelink. Und Subversive Acolyte, also, und die andere ist, man kann sie verwandeln in einen Phyrexian, der dann +3/+2 kriegt. Also wurde in der verwandelten Form, hat er jeweils einen Toughness hinten verloren, weil er die quasi in seiner Ursprungsform schon jetzt draufgerechnet bekommen hat. Und jetzt sind wir quasi wieder bei dem Thema, oder was ich gerne sagen würde, zum Thema Davriel's Withering, ist quasi ja jetzt so eine Karte. Viele Leute haben sich das vielleicht gecraftet, um die Westbalag-Kombo zu spielen. Vielleicht haben sie tatsächlich eine Death-Trigger- Möglichkeit gefunden, den Gegner dann tatsächlich zu besiegen und nicht einfach nur das Spiel zu zerstören. Jetzt wurde die Karte quasi so gepatcht in gewisser Weise oder genervt, gebufft, wie auch immer man das sagen möchte, dass dies ja nicht mehr geht. Ist Wizards of the Coast deiner Meinung nach jetzt angehalten oder muss Wizards of the Coast denen jetzt quasi die Wildcards zurückgeben? Oder sagt er, okay, die Karte ist ja immer noch spielbar, von daher sollten er die behalten?
Das ist genau das Problem. Es wird der zweite Fall eintreten. Mhm. Die Karte ist ja noch spielbar. Sie macht jetzt genau das, was sie tun sollen. Ihr habt ja andere Buffs dafür bekommen. Du zahlst ja auch nicht mehr dafür, dass du eine Karte gebufft bekommen hast. Mhm. Das ist die normale Argumentation. Das heißt nicht, dass das meine Meinung ist. Ich persönlich sage, wenn eine Firma, die mit B anfängt, die aktuell sehr hart in der Kritik steht, wenn sie Karten nerft, die einen vollen Refund von einem sekundären Wert gibt, und zwar von Staub, ich rede von Blizzard und Hearthstone, wenn da eine Karte genervt wird, kannst du die für einen gewissen Zeitraum für den kompletten Staubbetrag entzaubern. Jetzt gibt es das in Magic nicht. In Magic Arena ist das nicht möglich. Was man tun könnte, ist, man könnte eben die Möglichkeit geben, die Dinger abzugeben und dafür seine Wildcards wieder zu bekommen. Oder man behält sie halt, weil man sie selber sagt, okay, ich habe sie nie auf meine eigene Kreatur gespielt. Diese Möglichkeit müsste man aber einprogrammieren. Und guess what? Diese Problematik ist da, weil das ist alles nicht einprogrammiert. Wofür auch? Und das ist also wirklich ganz, ganz schlimm. Ich glaube, da sind wir uns einer Meinung, dass das eigentlich dazu führen sollte, dass Wizards jetzt mal irgendwann endlich anfangen sollte, das Refund-System anständig zu bemachen.
Oh ja, also das muss man wirklich sagen, das ist aber allerhöchste Eisenbahn. Vor allen Dingen Thema Historic, ich habe mich ja schon dazu geäußert, ich glaube, seit Strixhaven, seit wirklich Mystical Archive raus ist, dass es einfach nicht mehr ein Format für mich ist. Ein Format, was ich früher sehr gerne gespielt habe, weil ich dachte, hey, geil, alte Dominaria-Karten, alte Ixalan-Karten mit Funny Decks einfach zusammenlegen und ein bisschen Spaß mit haben. Seitdem sie halt so inflationär immer mehr Karten reinballern und halt jetzt auch noch die nicht nur Digital-Only-Karten einbauen, die an sich vielleicht fein wären, sondern die auch noch nachträglich patchen können. Also man sagt, okay, diese Karte ist entweder unspielbar, das heißt, wenn ich sie dann irgendwo ziehe als Individual Card Reward, ist das für mich kein Reward, weil man kann sie nicht wirklich irgendwo spielen. Oder ich habe mir sie gecraftet und sie wird halt irgendwann genervt, dass ich sie nicht mehr so benutzen kann, wie ich möchte. Das heißt, für mich bedeutet das, dass Historic noch, wie soll ich sagen, unkontrollierbarer ist und man kann sich eigentlich noch weniger sicher sein, ob man irgendeine Karte, die man sich jetzt gecraftet hat, für Historic überhaupt noch in einem Jahr, in einem halben Jahr, in zwei Monaten überhaupt noch spielen kann. Und ähnlich sehe ich das halt mit diesen Digital-Only-Karten. Ich halte mich da weitestgehend von entfernt. Ich sag so, nee, damit will ich nichts zu tun haben, denn keine Ahnung, ich hätte mich persönlich geärgert als Westballer-Kombo-Spieler, wenn Darrell's Withering jetzt mir so weggebufft wurde. Die ganze Kombo geht halt jetzt de facto einfach nicht mehr. Das heißt, nicht nur müsste ich eigentlich die Wildkarten zurückkriegen von Darrell's Withering, sondern eigentlich auch für alle anderen Karten, die ich mir in dem Zuge gecraftet habe und eigentlich sogar noch mehr Gems, weil das Ganze war ja in Jumpstart Historic Horizons drin, was man sich nicht als Booster kaufen kann, sondern nur durch Events. Also es ist da so viel im Argen, meiner Meinung nach. Und ich bin auch, ehrlich gesagt, überhaupt kein Fan davon, digitale Karten zu buffen, zu nerven, zu patchen in irgendeiner Art und Weise.
Und da hört es ja nicht auf. Da hört
es
ja nicht auf.
Genau, es kommt ja noch dicker. Und zwar, was haben sie im Endeffekt mit in den Text reinfließen lassen? Was
sollen
sie
denn mit
zukünftig gebannten Karten
machen? Genau, sie haben angekündigt, dass auch gebannte Karten, die in Historic gebannt sind und sonst keinerlei Einfluss auf irgendwelche Arena-Sachen haben. Ja, das in ganz großen Anführungsstrichen. Dass sie diese Karten eben dann auch nerven oder buffen können. Theoretisch können sie jetzt hingehen und sagen, wir machen jetzt Brainstorm. Der ist jetzt gebannt. Er hat keinerlei Einfluss auf irgendein anderes Format auf Arena. Wir machen den jetzt Draw Two Cards, Leg Two Cards zurück.
Ja.
Und entbannen den. Das heißt, mein Brainstorm auf Arena macht was anderes wie mein Brainstorm, den ich hier rumliegen habe. What the fuck?
Boah, da muss ich wirklich sagen, da geht mir echt einer ab. Also das ist halt wirklich, wenn ich das mir so sie schreiben quasi in einem Absatz in diesem Artikel, we would like to expand beyond this, also sie sprechen von digital-only rebalancing. For example, by rebalancing previously banned cards, so they can be safely returned into play in digital formats only. Das ist natürlich klar, weil sie unterscheiden, sie machen in diesem Artikel so ein bisschen die Unterscheidung zwischen Live-Formaten, wie halt Historic oder Brawl, die also nur auf Arena stattfinden, und Print-Formaten, also alles andere und auch das, was wir mit Magic eigentlich hauptsächlich assoziieren. Und allein der Gedanke, dass ein Oko, ein Brainstorm, was auch immer, mit dem gleichen Namen, mit dem gleichen Artwork, teilweise mit den gleichen Mana-Kosten oder man weiß ja nicht, halt unterschiedliche Effekte macht, das will mir einfach nicht irgendwie auf die Haut gehen. Und ich denke auch, das ist ein riesiger Fehler. Denn es gab ja auch schon häufiger vor Arena immer mal wieder Magic-Ableger, die wie Magic sein sollten, nur halt eben online. Und das hat nie funktioniert, weil die Leute wollten Magic spielen und halt nicht irgendwas, was ist wie Magic. Dann würden sie Hearthstone spielen. Und ja, also sie schreiben jetzt hier von wegen, we would like to expand beyond this. Also sie würden es wirklich gerne in Angriff nehmen. Ich weiß noch nicht, ob da das letzte Thema quasi oder der letzte Satz gesprochen wird. Aber jetzt mal, sagen wir mal, weg von einem Sichtweise von einem Magic-Spieler. Jetzt hast du eben schon Hearthstone gesagt. Glaubst du, Magic Arena muss das in einer gewissen Art und Weise auch wirklich machen, sowas, um überhaupt relevant zu bleiben im Vergleich? Oder sagst du, das ist halt einfach, man ruiniert das Spiel irgendwie mit so halbgaren Lösungen?
Genau, also das, da bin ich, halbgare Lösung, das hier, 1000 Unterschriften. Das Problem ist einfach, sie hatten ein gutes Programm und haben es vergeigt, einfach ein Format zu pushen, namens Pioneer. Das haben sie hart vergeigt. Arena war meiner Meinung nach die Plattform, um Pioneer inklusive Grand Prix riesig zu machen. Und zwar immens riesig. Absoluter Wahnsinn. Wenn ich auf der Plattform gratis das Spiel spielen kann, Grand Prix damit spielen kann, in Paper, in per Arena, in Remote, ähnliches, egal was, wahnsinnig gut. Und dann machen die so einen Rotz da draus. Also es ist wirklich schlimm, finde ich. Also wirklich schlimm. Vor allem, ja, also Magic-Karten wurden ja immer schon gebufft und genervt. Sie wurden gratert.
Ja.
Und da ist es ja wirklich so, dass manche Karten, zum Beispiel, weil sie im Deutschen übersetzt wurden, auf irgendwas völlig anderes machen. Ich erinnere mich ganz gerne an den Ugin, der allererste Ugin, der in Deutsch minus X gehabt hat und alle Permanenten mit Mana-Kosten X oder mehr, alle farbigen Permanenten, exiliert hat. Das hat man einfach minus 0 gemacht und alles an Bord exiliert. Eigentlich macht er das ja nicht. Jeder Spieler, der Ugin schon mal gespielt hat, weiß, der macht minus X und exiliert alles mit X oder weniger. Aber hier war X oder mehr drauf. Und das hatten wir ja neulich schon mal, dass ein paar Karten einfach falsch gemacht sind. Die Dungeons und so weiter und so fort. Die wurden dann einfach erratert. Kreaturentypen waren früher nicht Common Sense. Es gab zum Beispiel, gibt den Goblin-König, 3-2-2, gibt allen anderen Goblins +1/+1. Und ist ein Goblin. Früher war er kein Goblin, sondern war einfach nur ein Lord. Und hat allen Goblins gegeben. Prinzipiell macht er jetzt genau dasselbe, nur dass er sich gegenseitig auch bufft. Es machte keinen Sinn, dass ein Goblin-Lord kein Goblin ist, aber man hatte eben nur den Kreaturtyp Lord.
Ja.
Das ist, Erratas dürfen passieren. Erratas dürfen sich verändern, das ist gar kein Problem. Aber hinzugehen und eine Karte grundlegend etwas anderes tun zu lassen, wie sie das normalerweise tut. Weil die Erratas, ja, die Karten lesen sich dann anders, aber im Regeltext steht dann diese neue Karte drin. Und es ist ja nicht so, als ob sie jetzt Brainstorm reworken und ich dann auf einmal im Legacy einen schlechten Brainstorm habe.
Ja, absolut. Also nächste Beispiel, was wir in so einem Errata hatten, war, glaube ich, das Companion-Errata.
Oh ja.
Was so quasi das jüngste Beispiel eines Paper-Rebalancing im weiteren Sinne ist. Wobei ich dann noch sagen würde, das unterscheidet sich insofern halt von dem, was die hier vorhaben, ist, dass man nicht individuelle Karten verändert, sondern was man hier die Mechanik Companion im Allgemeinen eben verändert hat. Was halt immer noch komisch ist, dass man bis auf, glaube ich, eine Ausnahme jetzt in den Pioneer-Decks immer noch alle anderen Companions hat, wo der alte und falsche Regeltext draufsteht. In dem Pioneer-Deck vom Oz of Auras ist tatsächlich ein neu geschriebener Luris drin, was ich sehr cool finde. Aber ja, ich stimme dir da voll und ganz zu. Ich finde, wenn sie Rebalancings machen für Historic, sagen wir jetzt erstmal für Digital-Only-Karten, sollten SpielerInnen die Möglichkeit haben, einen Refund zu bekommen für die Wildcards, die sich verändern. irgendwie eine Woche oder einen Monat oder was auch immer, irgendeinen gewissen Zeitraum. Und ja, können sich dann quasi entscheiden, ob sie die veränderte Version annehmen oder ob sie das halt ablehnen und sich die Wildcards wieder zuholen. Und ich würde Wizards wirklich raten, bitte lasst die Finger von gebannten Karten. Wenn ihr einen Oko oder einen verbesserten Brainstorm machen wollt, dann macht Digital-Only-Kartenvarianten daraus. Dann macht irgendwie Jace's Brainstorm. Und dann macht halt die Karte das, was ihr den Brainstorm erraten wolltet. Also, ich finde, das ist halt einfach nur, das führt zu Verwirrungen und treibt Magic-Spieler noch weiter weg von Arena, wie absolut, als es jetzt schon tut. Huiuiui, das war das war schon mal viel negative Empfindungen direkt am Anfang.
Das aber ich würde sagen, nicht besser.
Und ich würde sagen, wir springen mal zum nächsten Thema. Und zwar, der Color Pie ist ein, ja, ein echt komisches Phänomen, beziehungsweise ein spieletheoretisches Phänomen innerhalb von Magic the Gathering. Wenn du jetzt jemandem den Color Pie erklären müsstest, wie würdest du es am besten machen?
Jede Farbe hat bestimmte Fähigkeiten, die dieser Karte zugeordnet sind. Bestes Beispiel, wir haben Blau mit Card Draw, wir haben Rot mit Schaden im Gesicht, wir haben Schwarz mit der Zerstörung, wir haben Grün mit Wachsen, Drycroft, +3/+3, große Viecher ins Gesicht und so weiter und so fort. Wir haben Weiß, was... Ja, wir haben Weiß. es ist wirklich so, dass der Color Pie halt einfach nur dafür da ist, bestimmten Farben bestimmte Sachen zuzuordnen. Damit man eben das, was man dieser Farbe denkt, was diese Farbe tut, eben sagen kann, ja, diese Karte tut es. Es ist designtechnisch, spieledesigntechnisch ein ganz großer Schritt, ein ganz wichtiger Schritt, so etwas zu machen und so etwas zu haben. Sich aber nicht hundertprozentig dran festzuhalten. Also der Color Pie existiert seit Alpha. Das ist einfach ein grundlegendes Ding, was da drunter gelegt wurde. Und der verändert sich aber immer und immer wieder. Ein bisschen in manchen die Richtung, manchmal in die Richtung. Wir hatten jahrelang zum Beispiel das Grün absolut, ja, Grün war halt das Weiß von heute. Man hat fast keine guten grünen Karten. Dann kamen Sachen wie Future Sight, wo der Time Pie einmal, wo der, die Karten einfach komplett einmal gecolorshiftet wurden. Komplett. Und das wurde komplett alles über den Haufen geworfen. War mega witzig. Und dann ist man wieder zurück zum alten Color Pie gegangen. Und normalerweise ist es, glaube ich, so, dass du, ich glaube, alle 5 Jahre oder alle 3 Jahre ein Update von diesem Color Pie kriegst. Damit du aktuell weißt, wo steht aktuell mein Spiel. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist es wieder soweit.
Genau. Und das ist, muss man auch mal sagen, also es ist wirklich so ein mehr so ein spieletheoretisches Ding. Also wirklich, wo man sagt, okay, generell soll Weiß oder Blau oder Schwarz folgende Sachen nicht können und folgende Sachen können. Und es ist halt hier quasi in Artikeln untermauert, die dann zum Beispiel heißen, die Fähigkeit Animating Artifacts, also aus Artefakten irgendeine Art von Kreaturen oder anderen Permanenten zu machen. Das ist eine Sache, die ist primär in Blau und im zweiten Schritt grün. Und das sind halt einfach so Sachen, die halt eben geklärt werden. Und das ist erstmal krass, dass sie so offen mit den Hintergründen von Magic the Gathering halt umgehen, dass man einfach einen Online-Artikel hat, wo man alles nachlesen kann, was spielephilosophisch abgeht. Also ich kann mir vorstellen, das hat ein, weiß nicht, Call of Duty Modern Warfare nicht. Aber das ist halt, fand ich auf jeden Fall krass. Und das ist auf jeden Fall eine, also ich würde, glaube ich, jeden, der sich mit Spieletheorie beschäftigt, da einfach mal hinverweisen, sich den Color Pie einmal durchzulesen, weil es sind super viele interessante Details drin. Und wo man dann auch merkt, okay, stimmt, die Karte, die macht das so. Und Karten wie XY wird es ab sofort dann nicht mehr geben, weil es halt eben, wie du schon gesagt hast, 2021 wurde es jetzt geändert. In einem Artikel vom 18. Oktober. Es gibt einen Hauptartikel, der quasi einmal die kompletten Color Pie aufdröselt und dann einen Artikel, auf den wir uns jetzt stürzen, der die Changes, also die Veränderungen, aufführt. Und auch da werden wir nicht auf jedes Detail eingehen. Es sind sehr viele kleinere Sachen drin, die jetzt nicht so interessant sind. Aber ein Thema, was vor allen Dingen in Commander sehr interessant ist, ist das Thema Card Draw. Denn jede Farbe oder Card Draw ist halt eben so ein Ding, das ist in Commander sehr wichtig, die Runden gehen sehr lange, man will die Hand wieder auffüllen. Und mittlerweile hat so jede der Farben, also jeder der 4 Farben außer Weiß, irgendeine nachvollziehbare Art und Weise, wie sie an Ressourcen wieder rankommen. Blau zum Beispiel hat unlimitierten Zugriff auf Card Draw, das ist halt deren Hauptding, was sie halt machen. Schwarz muss für Card Draw irgendwann opfern, also Lebenspunkte, Kreaturen etc. Rot halt diesen impulsiven Card Draw, sprich Exile ein paar Karten, die kannst du bis zum Ende der nächsten Runde spielen. Und Grün hat meistens Card Draw, das irgendwie über Länder beziehungsweise auch über Kreaturen funktioniert. Mhm. Weiß war da sehr lange außen vor. Und jetzt kam in der Änderung, hat man quasi gesagt, dass weißes Card Draw soll die Limitation über zeitliche Länge haben. Sie haben das Beispiel genannt, Weiß könnte ja einmal pro Runde eine Karte ziehen, eine Extrakarte ziehen. Und dass man quasi im Verlauf des Spiels, in jedem Zug, man eine Extrakarte zieht. Jetzt habe ich ein paar Stimmen schon in der Community gehört, aber bevor wir darauf eingehen, wie siehst du denn die Veränderung? Glaubst du jetzt, dass das Problem mit Weiß und dem Card Draw, was im Commander vorherrscht, endlich gelöst ist?
Nein, niemals. Wir können nicht genug Karten ziehen. Es gibt einfach die drei schönsten Wörter der Welt. Es sind einfach nicht ich liebe dich, sondern draw a card. Und davon kann man nicht genug haben. Ist einfach so. Gerade in Weiß, diese Aussage, als ich die gelesen habe, ich hätte am liebsten meinen Kopf genommen und auf den Tisch geknallt. Wir haben Karten wie Sylvan Library, die bis zu zwischen 1 und 3 Karten ziehen können. Also eine Karte zieht man fest, man kann nur noch 2 und 3, Nummer 2 und 3 kann man noch zusätzlich ziehen. Wir haben seit Jahrzehnten Phyrexian Arena, die eine zusätzliche Karte zieht, jede Runde. Wir haben Howling Mine, das ist ein Artefakt, was jedem Spieler eine Karte ziehen lässt, jede Runde. Wir haben sowas wie, wie heißt das? Das blaue Commander, ich hab lange nicht mehr Commander gespielt.
Rhystic Studies.
Zieht andauernd Karten. Also, dieses Overtime, eine Karte extra ziehen, ist alles. Nur nicht Weiß.
Ja. Tatsächlich, ich hätte mehr gedacht, dass sie in Richtung, was jetzt viele Boros-Karten unter anderem machen, dass sie mehr mit Investigate arbeiten. Mhm. Im Sinne von, dass du quasi, sie können Artefakte erschaffen, die einem dann Karten ziehen. Das fand ich eigentlich eine ganz coole Herangehensweise. Aber das lässt mich jetzt auch so ein bisschen kalt. Ähnlich wie die Magic-Community, die da draußen. Ich habe ein kleines Mahnungsbild mir mal eingefahren. Und da heißt es auch, okay, so der Tenor ist mehr oder weniger, okay, jetzt haben wir es schwarz auf weiß, dass Weiß einfach nicht gut in Card Draw ist und bumm, Ende aus. Jetzt kann man natürlich sagen, muss jede Farbe einen Weg zu Card Draw haben. Und ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Also sagen wir mal, Constructed Formate eine Sache, aber gerade in Commander ist das ja schon ein essentielles Thema.
Auch Constructed Formate, auch Commander. Jede Farbe sollte Stärken und Schwächen haben und Dinge nicht können. Als die erste Karte rauskam, in Mono Schwarz, die eine Verzauberung zerstört hat, ist bei mir einfach eine Welt zusammengebrochen.
Ja, Feed the Swarm.
30 Klassiker. Jahre lang keine Verzauberung removen können. Und auf einmal kann ich eine Verzauberung removen? Was ist das denn? Also, das nächste, genau dasselbe mit irgendwelchen Farben, die auf einmal jetzt Kreaturen exilen können, zerstören können und auf einmal dafür Tokens generieren.
Ja.
What the fuck? Also, das sind Farben, wo ich sage, okay, wir hatten Beast Within. Das war mal grün, weil grün einfach alles bekommt. Dann hatten wir vor Jahrzehnten mal Pognify. Pognify war ein Timeshifted-Gedöns. Konnte man also nicht ernst nehmen. Und jetzt haben wir Ravenform, die auch noch Artefakte exilen. Blau kann Artefakte exilen? Also, es ist aktuell meiner Meinung nach pure Mess, dass jede Karte, jede Farbe alles kann, außer Weiß Card Draw. Aber ansonsten kann jede Farbe gefühlt mittlerweile alles und das finde ich nicht schön. Also ja, man muss jetzt vielleicht nach 30 Jahren mal das Ganze ein bisschen rebalancen. Sagen, okay, man muss halt auch mal eine Karte haben, die was exilt in Verzauberungsstyle. Auf der anderen Seite bin ich halt dann wieder Spieler der ersten Stunde und sag, nein, Schwarz muss keine Verzauberung loswerden. Wenn du das möchtest, kannst du gerne Weiß splashen oder Grün. Vielleicht ein bisschen Blau.
Ja, das stimmt. Also das ist halt das ist ein anderer Punkt, den ich noch sehr interessant fand. Und zwar unter dem Reiter Destroy Target Creature is its controller gets compensation haben wir jetzt hier Primary White. Und das war früher eine Ability, die auch blau war. Wie du eben schon gesagt hast, Pongify ist auch so ein Commander Classic. Ich glaube, 2 Mana Destroy Target Creature its controller gets a 2-2 Ape oder sowas.
Ein blaues und er kriegt einen 3-3 Affen.
Oh, okay, noch besser.
3-3 Affen, 2-2 Affen.
Und halt in Weiß werden natürlich normale, also jetzt zum Beispiel letztens wieder raus oder letztens geprintet war Fateful Absence, was Destroy Target Creature als Controller investigates, also creates a Clue Token. Und solche Geschichten halt, wo halt Weiß dann halt einfach dem Gegner dann dafür dann was gibt. Das halt eben in die Spitze getrieben, dass halt Ravenform eine blaue Karte war, die geexiled hat und dann auch nicht nur Kreaturen, sondern auch noch Artefakte. Und dafür hat man einen 1-1 blauen Bird-Token bekommen, was halt einfach zu viel war. Und damals, weiß ich auch noch, wurde getwittert von Mark Rosewater, der hatte gesagt, das ist ein Color-Pipe-Break, das geht eigentlich nicht. Und das soll in Zukunft auch nicht mehr gehen, denn eben ja, die Formel dafür wurde jetzt quasi angepasst. Was natürlich nicht heißt, dass die alten Karten irgendwie erratert werden oder gebannt werden. Also die alten Karten, auch Pongify oder so, bleibt einem erhalten. Das ist nur quasi der Leitfaden für zukünftige Sets. Gibt's denn noch Änderungen, die du dir quasi wünschen würdest für diesen Color Pie? Also wir haben jetzt natürlich nur so grob drüber geguckt, aber gibt's noch ein paar Bereiche, wo du sagst, okay, da ist die eine Farbe zu stark, da ist die andere Farbe zu schwach? Und wie würdest du das ändern am besten?
Also ich muss sagen, ich hätte gern einfach ein bisschen weniger Grün. Mhm. Also wenn man den wirklich mal durchgeht und mal die Liste durchgeht, so wo überall Grün dabei ist, muss ich einfach sagen, a little bit too much. Also Grün ist wirklich aktuell gefühlt in jedem Segment vertreten, kann gefühlt alles, macht alles, tut alles, besser als manche Dinge. Und ist zu oft da. Ich bin immer noch der Meinung, ich würde es mir wünschen, wenn sie jetzt hingehen würden oder hätten gesagt, hey, wir trennen das wieder strikt. Rot, keine Verzauberung kaputt machen. Schwarz, weder Verzauberung noch Artefakte. Weil die haben schon Handkarten-Removal. Was ist das Nächste? Wir kriegen den grünen Zauber, der ein Discard-Spell ist. Oder was? Also, das ist ja auch diese Identität der Karten, wird ja auch durch den Color Pie gemacht. Weil es wird ja nicht nur gesagt, was kannst du nicht? Sonst wird ja auch gesagt, was kannst du damit gleichzeitig? Und naja, wenn es demnächst grüne Discard-Spells gibt, muss ich halt sagen, dann hätte ich gern einen weißen Lightning Bolt.
Ja, du kriegst einen Thoughtseize, aber dafür musst du mindestens eine Kreatur auf dem Feld haben.
Oh nein.
Oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ich würde dir auch zustimmen, grün, da wird mir zu häufig der Color Pie gebrochen und in anderen Farben, wie eben weiß, wird es zu wenig gebrochen, meiner Meinung nach. Und das ist halt eben der Punkt. Also grün kriegt alles. In Commander gerade halt Ramp, Card Draw. Du kannst quasi alles in grün-blau machen, was du in einem Spiel von Magic machen musst oder machen willst, um zu gewinnen. Weiß ist da immer so ein bisschen außen vor. Da muss man schon echt spezialisiert irgendwie reingehen mit einem SRAM oder mit einem Boros-Commander, der einem irgendwie Karten wieder in die Hand gibt. Und da würde ich auch sagen, da müsste ein bisschen was mehr kommen, außer eine extra Karte pro Runde ziehen. Aber wir sind mal gespannt. Ich bin mal wirklich gespannt, wie die zukünftigen Commander Precons aussehen werden, weil ich glaube, dort werden wir diese Änderungen am meisten sehen. Und vor allen Dingen, ob wir jetzt in Zukunft, in den nächsten paar Sets, Karten haben werden, wo wir sagen, oh, Moment mal, das passt doch jetzt eigentlich nicht da, wie sie es reingeschrieben haben. Wir haben auf jeden Fall ein Auge drauf. So, dann kommen wir zum nächsten Thema, dem größten Thema für diese Ausgabe, und zwar Stranger Things are happening in Secret Lair, in the Secret Lair. Unsere großer Oktober-Super-Drop. Möchtest du mal ganz kurz noch mal erklären für Leute, die es vielleicht nicht wissen, was Secret Lair Drops denn noch mal sind?
Secret Lair Drops sind Karten, die du in einer Verpackung kaufst, von Wizards selber, verfügbar, meistens nur ungefähr eine Woche. Und meistens ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Kommt drauf an. Wir hatten auch schon wirklich welche, die wirklich lange da waren. Gefühlt zumindest. Und du kannst da eben dort dann Karten bestellen. Diese bestellten Karten werden dann einfach, ich glaube, ein halbes Jahr später dann gedruckt und geliefert.
Ja, so ziemlich. Und,
ja, und diese Karten sind meistens versehen mit mega schlechten Dad-Jokes, wunderschönen Artworks oder echt seltsamen Kram.
Ja, also auf jeden Fall, wenn man wilde Karten mittlerweile irgendwo sieht, dann sind die meistens irgendwas Secret Lair, wenn sie aussehen wie ein Filmposter oder keine Ahnung, kaum erkennbares Text- und Artwork-Schere irgendwie haben. Wenn da richtig dran herumgefummelt wird, dann kommt's meistens aus einer Secret Lair. Und ja, wir haben jetzt mehrere Drops wieder drin, die ich jetzt einfach mal mit einem sehr langen Atem einmal durchgehen würde. Wir fangen einfach mal an mit der größten oder der diskussionswürdigsten Secret Lair Drop, und zwar Secret Lair Cross Stranger Things, unsere zweite Universes Beyond Secret Lair mit mechanischen einzigartigen Karten, die man derzeit noch nicht irgendwo anders bekommt und auch nur mit den Charakteren von Stranger Things. Dieser beinhaltet, auf die Karten gehen wir später noch mal ein Chief Jim Hopper, ein Dustin Gadget Genius, ein Eleven the Mage, ein Lucas the Sharpshooter, ein Max the Daredevil, ein Mike the Dungeon Master, ein Mindflayer the Shadow, ein Will the Wise und ein Clue-Token für 44,99, also in Euro der Preis. Dann haben wir Miro Dinsanity. Das beinhaltet eine Borderless Ancient Den, also alle Karten sind in einem sehr freakigen Artwork und eben Borderless, also eine Ancient Den, eine Seed of the Synod, eine Vault of the Whispers, eine Great Furnace und ein Tree of Tales, also die Artefaktländer aus Myrodin für 34,99.
Wichtig, dann haben es geht hier nur um die Non-Foil. Die gibt es ja noch mal in Foilen kosten, dann jedes Mal noch mal einen Zehner mehr.
Stimmt. Genau, alle Preise, ich glaube, alle Drops gibt's noch mal in Foil und die kosten dann eben 10 Euro mehr, ganz richtig, wie du sagst. Dann haben wir Monster Autonomy 101 mit einem Fleet Swallower, ein Goblin Trashmaster, ein Ilhag the Raceboar, ein Prutian Hulk und einem Gishard Sans Avatar. Wieder mit dem Preis 34,99 in Non-Foil und 44,99 in Foil. Dann haben wir Monster Movie Marathon, wo die Karten in eben so Filmplakat-Look eben designt sind. Da haben wir ein Beast Within, ein Blasphemous Act, ein Dismember und ein Grave Digger's Cage für 34,99 Non-Foil und 44,99 Foil. Dann haben wir Read the Fine Print, die Secret Lair, die wir in der letzten Folge auch ein bisschen angekündigt haben mit unserer Diskussion über Dämonen und über Lilianas Dämonen. Denn hier haben wir sie nochmal alle in einem schönen Paket zusammen. Zum einen eine Lilianas Contract, ein Demon Lord Belzenlock, ein Grizzlebrand, ein Kotho Pet Soul Hoarder und ein Kazaket the Foul-Blooded, also alle Dämonen, mit denen Liliana damals einen Pakt geschlossen hat und den sie dann in den zukünftigen Sets alle gejagt und getötet hat. Non-Foil 34,99, Traditional Foil 44,99 und sogar auch eine Version, die Etched Foils anbietet, auch für 44,99. Dann haben wir Showcase Midnight Hunt, was beinhaltet in dem Midnight Hunt Basic Land schwarz-weiß Zeichenstil, den man aus dem Set kennt, eine Showcase Moorland Haunt, eine Vault of the Archangel, eine Nephalia Drownyard, eine Desolated Lighthouse, ein Stincia Bloodhall, ein Grim Backwoods, ein Kessing Wolfrun, ein Slayer's Stronghold, ein Gavoni Township und eine Alchemist Refuge, ebenfalls Non-Foil 34,99 und Traditional Foil 44,99. Einmal Thrilling Tales of the Undead, drei Karten, einmal eine Gravecrawler, einmal eine Lilianas Death's Mastery und eine Rise of the Dark Realms für 34,99 Non-Foil und 44,99 Foil. Das Ganze gibt's dann nochmal in dem Non-Foil Nightmare Bundles, also alle Non-Foil Varianten zusammen für 219 Euro und natürlich dasselbe nochmal in Foil mit dem Namen Ferocious Foil Bundle. Das kostet dann 309 Euro. Und dann gibt's noch das Bootacular Bundle Bundle, wo sowohl alle Foils als auch alle Non-Foils mit drin sind für 499,99 Euro.
Wir sind nicht fertig. Ich glaube, wenn ich es richtig
gesehen
habe, fehlt noch etwas, was jetzt an dem wunderschönen Good Morning Magic preisgegeben wurde. Und zwar eine Secret Lair, die von Kindern gemalt wurde.
Ach so.
Und zwar gibt es dort einen Mile Drifter mit einem Artwork, einen Metalwork Colossus mit als Artwork und ein Cradle of Behemoth als Artwork. Drei Karten. Und man kriegt zweimal jede Karte für, ich glaube, 39,99 US-Dollar zumindest, plus 49,99 in Voll. Und man kriegt einmal die normale und ich glaube einmal die gemalte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Schlagt mich nicht, wenn es nicht genau so ist. Ihr werdet unten in den Kommentaren, werdet ihr die Verlinkung zu dem Good Morning Magic haben, dann werdet ihr das da auch sehen.
Genau, das glaube ich für den Extra Live, für diesen für dieses Spenden-Event,
genau,
oder?
Genau, das ist ein Spenden-Event, wo es halt wirklich darum geht, dass für die Kinder gespendet wird. Und das hatten wir schon mal sowas in der Art. Und damals war es sehr, sehr cool. Ich muss sagen, die Idee finde ich auch ganz cool, dass sie das zeigen. Warum sie diese Karten nehmen, weiß ich nicht, aber es sind mehr Secret Layers.
Natürlich. Also ich weiß gar nicht, der Professor von Tolarian Community College, der hat ja einen ganz guten Counter immer, wenn es ein neues Secret Layer ankündigt oder sein neues Video dazu macht. Ich glaube, wir müssten auch noch mal durchzählen. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei über 40 für dieses Jahr, wenn man die Bundle-Bundles und Non-Foil- und Foil-Bundles noch mit dazu packt.
Den Super-Drop.
Ja, den Ultra-Super-Drop. Irgendwann bekommen wir Secret Layer Masters, wo man dann alle noch mal
Reprints bekommt. Oh ja, Reprints von den Super-Drops.
Aber okay, gehen wir mal ins Detail. Also ganz kurz gesagt, was wir zu allen Secret Layers eigentlich immer sagen können. Ihr könnt ihr euch die gerne kaufen, wenn ihr auf die Karten Bock habt, wenn sie euch einfach stilistisch gefallen, wenn ihr sie auch in 6 Monaten noch haben wollt und wenn es euch der Preis wert ist, das zu zahlen. Das ist halt quasi einfach persönlicher Geschmack, wo wir werden jetzt nicht in jede einzelne Secret Layer reingehen und sagen, das ist aber auf Card Market so viel wert und das ist auf Card Market so viel wert.
Da gibt es andere YouTuber, die das machen.
Da gibt es andere YouTuber, die das sehr gut machen. Aber worauf wir auf jeden Fall eingehen wollen, ist das Stranger Things Secret Layer. Wie ist dein Eindruck von den Karten? Wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karten und ein Token, also einen 9-Karten Secret Layer Drop. Das ähnlich Vergleichbare, was wir davor gesehen haben, war The Walking Dead. Findest du, die Charaktere sind jetzt hier auch gut umgesetzt? Hast du Stranger Things überhaupt gesehen? Und
nein.
Magst du die Karten?
Ich habe es nicht gesehen, absolut gar nicht. Ich habe keine Ahnung, worum es in der Serie geht. Es geht anscheinend um Kinder und einen dicken Typen. grundsätzlich muss ich sagen, die Karten sind deshalb ganz cool, weil sie halt nicht Rick sind. Also sie sind nicht eine Karte, die theoretisch sehr, sehr stark ist oder auch viel zu stark ist und ich nur diese Karte habe und ich diese Karte spielen muss, wenn ich zu Human spielen muss zum Beispiel oder möchte. Und bin deshalb sehr, sehr glücklich, dass die Karten allesamt leicht schwächer sind. Also sind nicht so spielstark wie die von Walking Dead. Gleichzeitig muss ich halt sagen, ich habe ja Twitter so ein bisschen drüber gescherzt. Ich bin gespannt, wie die Magic-Karten davon aussehen. Und ich bin gespannt, wie viele Commander-Leute man triggern kann.
Ja, das stimmt. Also ganz kurz meine Meinung zu den Charakteren selbst. Also ich habe von Stranger Things, glaube ich, 1,5 Staffeln geguckt. Ich habe es irgendwann tatsächlich aufgehört, weil ich einfach, weiß nicht, ich hatte was anderes zu tun oder so. Und also ein paar Charaktere kenne ich. Gerade die Kindercharaktere sind ja gerade hier in den jüngeren Versionen mit drin. Die werden ja später noch mal älter im Laufe der Staffel. Und ich finde, die sind schon, also die sind im Großen und Ganzen okay gelöst. Aber ich finde zum Beispiel Mike the Dungeon Master, der, man könnte sagen, Hauptcharakter der Serie, der hat hier so einen Reanimation Effekt mit drauf. Also Mike the Dungeon Master ist eine 3-Mana, ein generisches, ein grünes und ein weißes für eine 2-2 Legendary Creature Human. Mit dem Effekt, für 2 Mana kann man ihn tappen und choose target creature card in your graveyard that was put there from the battlefield this turn. Return it to the battlefield tapped und friends forever. Was quasi die Partnermechanik für dieses Secret Lair ist. Also ihr könnt alle Charaktere, die friends forever auf der Karte haben, als Partner spielen. Und ich sehe da halt nicht so wirklich die Verbindung zwischen Mike in der Serie, der eigentlich so ein bisschen der Teamleader ist und so halt natürlich erst der Dungeon Master und hat am Anfang dieses Dungeons and Dragons Game geleitet. Aber ich weiß nicht, ob er jemanden später mal wiederbelebt hat oder was so sein Deal damit ist. Ich glaube, sie wollten halt hier einfach ein paar coole Effekte drauf haben. Ähnlich ist es bei Eleven the Mage. Das ist auch noch mal ein ganz persönliches Target von mir. Und zwar Eleven the Mage ist eine 4-Mana, ein generisches, ein blaues, ein rotes, ein schwarzes für eine 3-5 Legendary Creature Human Wizard, also Grixis Farben. Mit dem Text, your maximum hand size is 11. Und whenever Eleven the Mage attacks, you draw a card and lose one life. Then if you have 11 or more cards in your hand, you may cast an instant or sorcery spell from your hand without paying its mana cost. Und hat halt eben Friends Forever. Was mich da ein bisschen stört, ist diese Fokussierung auf den Namen 11. Weil das 11 in der Serie 11 heißt, ist zumindest meines Wissensstands nicht irgendwie, hat es mit der Zahl 11 wirklich was zu tun. sondern ich glaube, ohne jetzt irgendwas zu spoilen, oder ich weiß noch nicht mal, ob es ein Spoiler ist, aber ich glaube, es liegt halt daran, dass sie ein Testsubjekt Nummer 11 war. Und dass jetzt hier irgendwie sich so auf dieses 11 eingeschossen wird, von wegen your maximum hand size is 11 und irgendwas passiert, wenn du 11 oder mehr Handkarten hast, habe ich halt so ein bisschen den Secret Lair Designer wieder gehört, der so, sie heißt 11, lass mal was mit der Zahl 11 machen.
Dad Jokes,
ähnlich wie diese mathematische oder Mathematik Secret Lair mit, lass mal den die Power und Toughness von Pi geben, also 3, 1, 6, 9, bla bla bla. Wo ich denke, 1, kommt schon, 4, Leute, 1. Echt jetzt? Das nervt mich halt so sehr im Moment. Siehst du es ähnlich oder keine Ahnung, denkst du, ist schon okay?
Ich finde das okay. Also ich muss sagen, es ist genau das. Also dieses Secret Lair ist für mich die perfekte Secret Lair. Also das perfekte Secret Lair, das ist super Drop. Es ist der Fall, dass man hat Karten, die eine andere IP haben, die ein interessantes Investment sein können, gleichzeitig aber nicht only sind, sondern man kriegt sie halt zeitgleich in der Liste auch wieder als Karten. Man hat Dead-Joe-Karten, man hat wunderschöne Artwork-Karten, die in Foil teilweise genauso viel kosten, wie wenn ich sie mir in Normal kaufe, und Non-Foil zahle ich halt einen immensen Preis dafür. Ich habe Karten, die einfach eine coole Alternative sind. Oder wenn ich ein Commander-Deck spiele, gerade wenn es in diesem Dark-Version, wenn ich diese Dark-Version mag, dann zahle ich halt den Preis dafür und hole mir die ganzen Länder. Die ganzen Effektländer aus dem ersten, also die Innistrad-Sachen, die sind die kompletten Länder aus dem ersten Innistrad. Also die kompletten Effektländer. Und jetzt zu Innistrad die selben Karten noch mal in hübsch schwarz zu machen, voll nice. Und es ist einfach ein, meiner Meinung nach, super, super Drop. Weil es einfach alles beinhaltet, was du haben musst. Theoretisch könnte jeder in diesem Secret Lair Drop was finden. Praktisch natürlich nicht, jeder hat einen Geschmackssachen. Aber grundsätzlich ist für jede Art von Magic-Spieler was dabei, außer dem Oldschool-Spieler, aber der guckt eh nicht auf die Secret Lair.
Außerdem hat er ja das letzte komplette Jahr Old Border Sachen hinterhergeworfen bekommen in jedem zweiten Set. Also. Das heißt, der ist erstmal versorgt. Da hast du absolut recht. Also so, ich glaube, so ein bisschen, worauf sie pokern, oder was jetzt natürlich nur meine Interpretation ist, als jemand, der das so von Podcast-Sicht bewertet, sie wollen schon so ein bisschen so, ach, ist doch, jetzt, wenn wir mal ehrlich seid, ist es doch eigentlich egal, was wir machen. Also ihr kauft es halt nicht so, aber wir verdienen hier unser Geld klamm und heimlich. Und da muss man nicht genau hingucken. Denn so auch eine Sache, die mich irgendwie nervt, fast alle Secret Lairs haben 4 oder mehr Karten, mit Ausnahme der Liliana Drop, die nicht die Dämonen-Geschichte, sondern die andere mit Liliana drin. Da sind nur 3 Karten drin, kosten aber dasselbe wie auch die 9 Karten Secret Lair. Ist das so ein bisschen, wo sie dann denken, okay, das ist einfach was, wie wir easy Geld rausholen für Leute, die sich einfach alle Bundles kaufen? Oder glaubst du, das ist irgendwo mit dem Wert der Karten verbunden?
Also Wizard lernt. Man mag es nicht glauben. Viele Menschen werden auch sagen so, nein, die hören uns eh nicht. Doch, die hören ganz genau zu. Mein bestes Beispiel ist dieses Secret Lair Extra Life, was ich gerade eben noch zufällig random reingeschmissen habe, weil es mir auch zugeschickt wurde. Danke doch mal an der Stelle. Auf jeden Fall ist es so, dass davon, wir hatten das ja schon mal, dieses Extra Life, das Ding wurde als 60 Euro Secret Lair verkauft und 30 Euro wurden donated und Wizards hat einen Shitstorm dafür. Und Sonder.
Ja, das stimmt.
Jetzt kostet das Ding 39,99 im Non-Foil. Und 100% der Einnahmen gehen an dieses Hospital. Und das ist halt schon krass cool. Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, da sind 2 Behemoths drin mit verschiedenem Artwork. Da sind 2 Colossus drin mit verschiedenem Artwork. Da sind 2 Muldrifter drin mit verschiedenem Artwork. Aber es sind auch wieder 6 Karten drin für 40 Euro. Dann hat man aber diesen Wohlfühlaspekt, man macht ja was. Ja. Sie haben damals schon dieses Uro und Kroxa, Uro und Kroxa Ding einfach getrennt. Die hätten einfach für alle 6 denselben Preis nehmen können.
Das stimmt.
Die Leute haben aber dann Uro gekauft und Kroxa einzeln gekauft. Manche nur Uro, manche nur Kroxa. So oder so, sie haben für weniger Pappe mehr Geld bekommen. Und Wizards merkt das. Wizards sieht das und lernt natürlich, oh cool, da können wir noch mehr Profit machen. Und das ist auch nicht verkehrt, weil eine Firma funktioniert so. Gerade über sowas wie Secret Lair, die halt wirklich nur zum puren Profit machen da sind. Dementsprechend Ja, ich denke, dass das wird noch ein bisschen anziehen.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Tatsächlich noch einen interessanten Fakt, den wir zum Thema Stranger Things haben. Sie hatten diese Woche auch ein Weekly MTG, wo sie da inhaltlich noch mal drauf eingegangen sind. Wie ist das denn jetzt mit den Reprints von diesen mechanischen, uniken Karten? Denn es wurde ja nach Walking Dead die Kritik ganz schön laut, dass gerade für Legacy oder auch für Commander eben diese Karten später nicht mehr erreichbar sind, außer durch den sekundären Markt. Und jetzt haben sie gesagt, okay, wir machen Magic-Version daraus, und zwar 6 Monate nach der Ankündigung von der Secret Lair Drop. Das heißt, in Streets of New Capenna wird in den Set-Boostern in der Liste diese Stranger Things-Karten in einer Magic-Version veröffentlicht werden. Und zwar mit einer, wie ich finde, sehr hohen Frequenz von in jedem 8. Booster sollst du eine Stranger Things Secret Lair Drop-Karte in der Magic-Version quasi im Booster haben.
Das ist ungefähr was ich finde, jedes zweite Display. Eine Karte.
Nee, also jedes 8. Booster quasi. Also wenn du hast ja jedes 4. hast du ja eine Secret Lair Karte, und dann jede zweite Listkarte, die du ziehst, wird quasi eine dieser Secret Lair Drop Magic Version.
Achso, also ich dachte, sie setzen das je 8 Listenkarte.
Aber nein, nein.
Wirklich jede 8 Set-Booster, also jede zweite Listenkarte wird dadurch ersetzt. Macht natürlich die Liste in dem Set unendlich kacke. Was? Oder teuer oder cool. Egal. Ich bin mal gespannt. Wollen wir eine Wette abschließen? Ich weiß nicht, warum wir wetten, wie einen Kaffee oder so. Und unsere Abonnenten können uns ja bestimmt daran erinnern, was zuerst rauskommt. Die Karten von der Liste oder die Secret Lair bei euch daheim?
Genau, das habe ich auch auf Reddit gelesen, wo jemand gesagt hat, so hey, das Gute an den Reprints ist, dass sie in der Regel wahrscheinlich früher sogar da sein würden als die Stranger Things Sachen. Ich würde sagen, ich glaube, die Stranger Things Sachen werden dann doch um ganz knapp früher bei den Leuten erscheinen als in den Set-Boostern die Magic Reprints.
Okay. Aber ich sehe das anders.
Aber tatsächlich, bitte?
Ich denke das anders.
Okay, dann die andere Seite. Werden wir mal schauen, wer das gewinnt im Großen und Ganzen. In 6 Monaten haben wir dann die Antwort. Aber ich finde das tatsächlich krass. Da muss man wirklich sagen, da hat Magic, also Wizards of the Coast hat da wirklich delivered, was die Ankündigung meiner Meinung nach angeht. Denn das wird, glaube ich, die Availability rechtfertigen für die Secret Lair Stranger Things Karten, zumindest in der Magic-Version. Und da kann man wirklich sagen, die Karten an sich inhaltlich, was die können. Ich glaube, interessant für Boros-Commander-Spieler könnte tatsächlich Chief Jim Hopper sein. Eine 4-Mana, 2 generische, eine rote, eine weiße für eine 4-4 Legendary Creature Human Soldier mit Menace. Und im Text, whenever Chief Jim Hopper attacks, investigate once for each non-token creature attacking once for each non-token attacking creature. Und friends forever. Das heißt also, wenn ihr hiervon eine Magic-Boros-Variante bekommt, die heißt dann irgendwie, keine Ahnung, Tajik, Chief Tajik oder so. Und er hat genau denselben Text, natürlich halt auf den Charakter im Magic-Universum quasi ausgerichtet. Das kann schon, das sehe ich in sehr vielen Boros-Decks einfach so in den 99 als Card-Draw-Möglichkeit. Und dementsprechend ist das ja auch irgendwo ein Gewinn für alle, auch wenn man sich keine Secret Lair kauft, also dass die Karten weiter im Umlauf kommen. Ja, aber das soweit, wenn du jetzt nichts mehr hast zum Thema Secret Lair, würde ich auch sagen, ziehen wir weiter zum Ask Us Anything. Eure Fragen, unsere Antworten. Wir gehen mal wieder durch. Es haben sich wieder ein paar angeschlichen. Und zwar haben wir hier von Martini Bikini im Discord. Alpha oder Beta, wie erkenne ich den Unterschied? Er meint wahrscheinlich auf der Karte von einem Alpha und einem Beta-Print. Du bist da der Experte. Wie erkennt man das denn, ob ich jetzt eine Alpha- oder eine Beta-Karte in der Hand habe?
Wenn ihr eine Beta-Karte in die Hand nehmt und ihr legt sie auf eine neue modische Magic-Karte, ist die genauso geschnitten. Eine Alpha-Karte hat viel rundere Ecken.
Okay.
Viel rundere Ecken. Das ist so das einfachste Merkmal. Es gibt andere Merkmale, aber das einfachste Merkmal ist einfach, guckt euch die Ecken an, sind sie sehr, sehr rund geschnitten. Ich rede hier von wirklich sehr, sehr rund geschnitten. Also jetzt nicht Kreis, aber schon sehr, sehr rund. Dann ist es eine Alpha-Karte im Vergleich zu einer Beta-Karte.
Okay, also quasi eine Beta-Karte sieht äußerlich so aus wie heutige Karten und Alpha-Karten sind ein bisschen runder.
Rand, nicht äußerlich, am Rand sehen die so aus.
Ja, genau, am Rand natürlich. Okay, ich wollte nur gerade sicher gehen, dass ich dich richtig verstehe. Ja, aber genau. Das ist doch eine gute Antwort. Ich hätte es tatsächlich gar nicht gewusst. Set-Symbole kamen ja erst deutlich später, glaube ich, oder?
Ja, ja.
Genau.
Beziehungsweise sie kamen halt später mit dem ersten Set.
Genau, mit Arabian Nights.
Richtig.
Da gab es doch dann zuerst mal diesen. War es der Säbel oder war es die Ölflasche?
Der Säbel ist es. Und kurzer Hintergrundfaktor: eigentlich sollte das Ding pinken Rücken haben. Also das Kartenrücken hinten drauf sollte eigentlich pink sein, weil sie nicht wussten, wie sie das irgendwie machen. Deswegen gab es auch in den ersten Editionen immer eine Karte, die komplette Edition aus dem Spiel rausnimmt.
Das ist crazy. City in a
Bottle ist es, glaube ich. Und sowas. Also, sie haben ganz witzige Sachen am Anfang gemacht.
Stell dir das mal heutzutage vor, so exile alle Karten aus dem Set Throne of Eldraine aus deinem Deck.
Nennt sich dann Standard 2021. Und war ein Riesenrenner auf Arena.
Genau, boah, das wäre richtig krass. Dann haben wir von DK, er fragt, DK31, wann und zu welcher Edition wurden Mythics eingeführt? Wir haben sehr viele erste Male tatsächlich hier drin. Könntest du gerade sagen, wo wir zum ersten Mal eine Mythic hatten, in welchem Set?
Alara.
Was war denn damals die Begründung? Oder es muss ja ein riesen krasser Unterschied gewesen sein zwischen Rares und Mythics, dass man die nochmal mit reinbringt, oder?
Genau, also es war ein riesen krasser Unterschied. Gerade für die Spieler, für uns war das damals ein absoluter Wahnsinn. So, was machen die da jetzt? Und wieso machen die das? Und krass, dann hast du mal so eine Mythic gezogen, dachtest dir so, wow, cool. Also es war wirklich cool.
Ja.
Und also es waren damals einfach dieser Punkt, dass es Rares gab, die aber nicht rare waren, sondern eigentlich eher ankamen. Und dann gab es Rares, die waren eigentlich schon nicht mehr rare, weil sie einfach zu stark waren für eine Rare. Und kurz vorher hatten sie zum Beispiel auch Planeswalker eingeführt. Und also ein Set davor, müsste ein Set davor, Lyrovine, ein Block davor. Sagen wir ein Block davor. Das schließt alles mit ein. Haben sie Planeswalker eingeführt. Und Planeswalker waren damals, die allerersten Planeswalker waren rare.
Krass. Und dann gibt's haben sie ja eigentlich kaum noch.
Ja, genau. Außer du bist halt in irgendwelchen vollen Planeswalker-Cycle drin oder so. Aber ansonsten gibt's die ganz, ganz selten. Und da fing dann an zu überlegen, so, okay, wir brauchen eine Seltenheit, die gleichzeitig auch die Stärke widerspiegelt. Also eine Mythic sollte die Stärke widerspiegeln. Krass. Und damit waren Mythic Rares playable stärker als Rares. Was heute überhaupt nicht mehr so ist. Aber damals war es tatsächlich so.
Ja, ich hatte gerade kurz die Idee, lass uns doch mal irgendwann eine Folge machen, wo wir uns irgendein Datum in der Vergangenheit rausnehmen. Und wir tun dann so, als ob gerade die News frisch reinkam, so von wegen, boah, Wizards of the Coast führt eine neue Seltenheitsstufe, dieses Mythic, okay, Magic ist tot, das bringt nichts mehr.
Ja, das war damals tatsächlich noch nicht mal der Fall. Also, das war eins der seltenen Fälle, wo etwas geändert wurde, wo nicht Magic tot gesagt wurde.
Ach so, okay.
Aber es war auf jeden Fall, es war eine wilde Zeit. Die Frage geht ja noch ein Stück weiter, so nach der ersten Mythic.
Genau, der Metzler führt noch quasi aus, der schreibt, ihr könnt ja gerne mal noch hinzufügen, was eure erste Mythic war, die ihr selbst aus einem Booster gezogen habt oder ihr gekauft habt, falls ihr euch noch dran erinnert.
Bei dir? Was war denn deine erste Mythic? Kürzer her?
Oh, meine erste Mythic, oh wow, das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht gewesen, weil ich hatte damals im Fischkrieg, als ich noch ganz, ganz frisch war, habe ich mal bei so einem Planeswalker-Deck Turnier mitgemacht, an irgendeinem Samstag war es, glaube ich. Und da habe ich mir das Gideon Planeswalker-Deck gekauft und hatte in dem Booster, die in dem Planeswalker-Deck drin waren, den 3-Mana Gideon aus Amonkhet gezogen. Was dann sehr witzig war, weil dann war ich das einzige Planeswalker-Deck mit 2 Gideons. Was sehr cool war, ich habe trotzdem nicht gewonnen. Aber das war die erste Mythic, an die ich mich dran erinnern kann.
Ja,
wie sieht's denn bei dir aus?
Zeitlang, also ich hatte um Alara rum, habe ich aufgehört zu spielen. Also Alara, also gerade erste Alara habe ich nicht wirklich mitgespielt. Und auch davor mit Lyrovine und Shadowmoor, Eventide. Das war die Zeit, wo ich einfach kein Magic gespielt habe. Und ja, dann kam ich wieder und meine allererste Mythic Rare war eine Karte, die ich so hart gefeiert habe und bis zum Erbrechen gespielt habe. Und zwar der Dornling. Der ist aus Konflux, ein 5-Mana-4-4er. Und es gibt ja den Morphling, es gibt den Torchling Und das Ding ist halt The Thornling. Heißt, du konntest wieder 5 Effekte machen. Der eine war irgendwie, ich glaube ich, Eile, was sehr cool war, weil er halt einfach zuhauen konnte. Trampel und Zerstörbarkeit, +1/-1 und -1/+1.
Mhm.
Ich glaube, das waren die 5 Effekte, die er hatte. Und dieses +1/-1 haben halt die ganzen Dornlingen, Morphling, Torchling, ich weiß gar nicht, Blightling heißt der andere. Und egal, auf jeden Fall diese ganzen Dinge.
Da draußen.
Und das war meine allererste Mythic Quest, heute wahrscheinlich, keine Ahnung, 40 Cent oder so. Und die war damals sogar teuer.
Krass. Ja, das kann ich mir halt vorstellen. Also, vor allen Dingen, wenn du mal überlegst, wenn es auch in Alpha und Beta schon Mythics gegeben hätte, dann wäre es sicher so gewesen, dass so ein Sarah Angel, ein Shivan Dragon, so Black Lotus und so weiter, dass die halt einfach halt Mythics wären und dann vielleicht noch seltener wären damals, als sie ohnehin schon gewesen wären. Die nächste Frage ist von Hayabusa Max. Der schreibt, hallo Robin, hallo Marc. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal euren Soundtrack zum Podcast, der immer am Anfang und am Ende läuft, hochladen könntet. Geht das? Das ist tatsächlich ein Soundtrack aus der YouTube Sound Audio Bibliothek. Und ich müsste mal gucken, ob die da noch drin ist. Und dann würde ich das einfach in dieser Folge in der Beschreibung verlinken, beziehungsweise wenn ihr das als Podcast hört, dann in den Show Notes. Also da findet ihr dann den YouTube-Link, wenn es den denn noch gibt. Zu der Musik, zu dem vollen Track. Ist auch ein sehr schöner Track, finde ich. Sehr jazzig. Und dann sagen wir mal noch eine letzte Frage von DK. Und zwar, sind auf Turnieren bunte Motive erlaubt oder sollte man lieber auf Klarsichthüllen zurückgreifen, um auf der sicheren Seite zu sein? Also die Frage ist natürlich, wahrscheinlich nach, ob man lustige Bildchen auf seinen Sleeves haben darf oder nicht.
Ich habe nachgefragt. Es geht tatsächlich darum, einfach farbige Sleeves zu haben. Bildchen auf den Sleeves, generell farbige Sleeves. Und oder halt Klarsicht, also komplett durchsichtige Hüllen.
Mhm.
Und ich weiß nicht, woher die Frage kommt. Ich würde niemals, unter keinen Umständen, niemals mit komplett durchsichtigen Hüllen auf Turnieren gehen. Ich glaube, schneller hätte ich keine 10.000 Disqualifikationen auf dem Arsch. Weil jede Karte muss dann exakt gleich auf dem Rücken sein. Und früher hat das die Leute nicht interessiert. Man hat Kitchen Table gespielt. Ich habe die Karten ohne Sleeves gemischt. War egal. Heute gucken die Leute ganz genau drauf. Und dann hast du eine weiße Stelle oben in der Ecke. Und dann kann man ja sagen, oh, diese Karte mit der weißen Stelle oben in der Ecke, das ist der Sumpf, den kannst du dir nach oben mischen. Weil Leute da ganz, ganz aggro geworden sind. Immer Hüllen nutzen, die eine farbige Rücken haben. Am besten eine dunkle Farbe, nicht irgendwie rot, nicht irgendwie türkis oder sonstige Sachen. Es sei denn, ihr habt irgendwelche Sleeves, die innen drin nochmal so eine schwarze Schicht haben, als Opakschicht. Weil ansonsten kann man teilweise durch diese Sleeves durchgucken, wenn sie sehr hell sind. Immer eine dunkle Schicht nehmen oder auch Artworks. Auch da ist okay, da musst du halt aufpassen. Manche Artwork-Sleeves sind halt richtig bad. Manche Artwork-Sleeves sind gut. Aber grundsätzlich niemals Klarsichtfolien.
das ist halt gerade so witzig, auch jetzt, so habe ich es gar nicht betrachtet, aber so die Idee auch, weil gerade jetzt momentan haben wir mit MDFCs und anderen Flipkarten ja so viele Karten, die halt eben, wo man dann halt in seinem Deck diese Checkkarten mit drin haben müsste, das kann man ja tatsächlich, wenn man halt eben nicht durchsichtige Hintergründe in den Hüllen hat, kann man ja die Originalkarte auch mit drin haben und man flippt sie dann quasi in der Hülle oder tut sie halt raus, dreht sie um.
Schwierig ist.
Echt?
Oh. Tatsächlich. Also ich habe schon mehrere Leute gehabt, die Hüllen austauschen mussten, weil sie eben in türkisen Hüllen Delve of Secrets gespielt haben und man eben durch diese türkise Hülle, auch von Dragon Shield, den Rücken sehen konnte und damit sehen konnte, oh, da fehlt dieser weiße Punkt auf dem Rücken. Oder man konnte teilweise bei manchen sogar richtig die ganze Karte sehen. Dementsprechend, auch wenn ihr nicht durchsichtige Hüllen, die nicht pechschwarz sind, nutzt die anderen Karten.
Ja,
also auf
Turnieren. Definitiv.
Auf Turnieren.
Ja.
Im Commander ist es total egal.
Und auch FNM wird selten so genau hingeguckt.
Ja.
Aber ja, das sind soweit die Fragen, die wir für heute behandeln wollt. Wenn ihr noch weitere Fragen an uns habt, dann kommt gerne in den Discord, stellt da eure Fragen im Ask Us Anything Reddit. Oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wo ihr direkte Hilfe bekommt, auch gerne in Helpme oder Smalltalk einfach mal reinschreiben. Wir haben sehr aufmerksame Mitleute, die dort eben da gerne euch da auch schon mal weiterhelfen. Und dann wären wir auch schon am Ende des Podcasts angelangt, was für mich eine Möglichkeit wieder ist, euch zu sagen, dass ihr den ganzen Spaß hier entweder auf YouTube abonnieren solltet, da auch bei MTG Blackside vorbeischaut. Wenn ihr das als Podcast, als Podcatcher hört, gerne den Podcast folgen, um keine Folge mehr Radio Ravnica zu verpassen. Wenn ihr uns erreichen wollt, Instagram, Twitter und Discord, ist alles verlinkt unten in der Videobeschreibung. Und einen ganz besonderen Dank gebührt den Patreon-Gold-Unterstützern Buster Madison, General Götterspeise und Easy Reader 24. Vielen Dank an euch für euren monatlichen Beitrag. Wenn auch ihr an dieser Stelle genannt werden wollt, schaut vorbei bei patreon.com/gamery. Und natürlich möchte ich auch danken dir, Marc, wieder für eine weitere wunderbare Folge Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.